Servus bei Geraumt, dem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lungner, ich bin Service Designer und Informationsdesigner und heute habe ich einen Gesprächspartner, auf den ich mich sehr freue. Wir werden heute ein tolles Buch besprechen. Und zwar, das Buch heißt Wenn die Schule auf Ideen bringt. Und mein Gesprächspartner ist der Leonard Sommer. Leonard und ich, wir haben uns kennengelernt auf dem Föhn-Festival, das heuer in Innsbruck stattgefunden hat. Er hat einen der Vorträge gehalten. Eine der Vorträge, für die regelmäßig unseren Podcast hören, die es auch in unsere Liste der Top 3 geschafft hat, die den Markus und mich inspiriert haben. Und dass ich über das Buch reden möchte, wusste ich schon, als ich den Vortrag gehört habe. Und daher bin ich total dankbar, dass sich der Leonard Zeit genommen hat. Vielleicht ein bisschen die Facts über den Leonard, die ich mir jetzt rausgeschrieben habe aus seinem Profil, auf die ich reagiert habe. Erstens, er ist der Vater von 2 Kindern. Zweitens, er hat Kommunikationsdesign studiert. Drittens, er hat eine eigene Kreativagentur. Er hat in der Kreativagentur gearbeitet. Er hat Marken entwickelt. Er ist sozusagen ein sogenannter Kreativer. Über den Begriff, glaube ich, werden wir dann später noch sprechen. Und er ist ein Absolvent, und das finde ich spannend, der Berlin School of Creative Leadership. Und ein sehr spannender Gesprächspartner. Leonard, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Und sozusagen die Startfrage ist natürlich, wie bist du auf diese Idee für das Buch gekommen, das sehr dick ist und mit dem man sich sehr lang beschäftigen kann. Und wir haben heute leider nur 20 bis 30 Minuten Zeit.
Ja, danke Christian, dass ich hier sein darf. Thanks for having me, sagt man ja in den ganzen Podcasts immer. Ich fand auch unsere erste Begegnung sehr schön auf dem Föhn-Festival, was im Übrigen auch ein ganz tolles Erlebnis war für mich persönlich in dem sehr auch freundlichen Umfeld in Österreich. Also ich habe die Zeit sehr genossen bei euch.
Danke.
Und ja, wie bin ich? Ich fange nochmal weiter vorne an, auch in meiner Biografie, die vor dem Beruflichen noch was nicht ganz Uninteressantes vielleicht mitbringt. Und zwar bin ich selber aufgewachsen in einer, man würde sagen, Künstlerkommune in einem Hippiedorf in Norditalien, da war ich zumindest sehr, sehr viel. Meine Eltern haben mir dieses Privileg ermöglichen können, weil mein Vater zum Beispiel, der hat 20 Semester Architektur studiert, hatte also viel Zeit. Deswegen waren wir da viel. Und da bin ich sehr viel aufgewachsen in einem Raum, der extrem wenig von Konventionen und Regeln geprägt war. Das heißt, wir hatten als Kinder, und wir, ist jetzt vor allem auch sehr wichtig in meinem Leben, ist auch mein Bruder Gordon Sommer, der bei uns in der Agentur die linke Gehirnhälfte war, also der Mann, der für die Zahlen, für die Strategie zuständig. Und haben da eben auch, ich will jetzt mal sagen, gelernt, einfach zu machen im nächsten Moment, was einem einfällt, auch ungewöhnliche Dinge auszuprobieren. Und es gab eben wenige Regeln, die wir ja heute leider auch selber im häuslichen Umfeld mit den Kindern eben sehr, sehr viel leben und auch immer Grenzen setzen bis zu dem Thema Handy, musst du jetzt anrufen und so weiter. Also das war für mich so von der Entwicklung sehr wichtig, vom Freigeist. Deswegen ist das immer so ein interessantes Intro, weil das, glaube ich, später für meinen beruflichen Weg doch sehr entscheidend war. Also beruflich war dann eben direkt nach dem Abitur studieren in Florenz, schnell mal da 3 Jahre nach Italien, ohne, ich glaube, ich hatte das irgendwie 2 Tage überlegt, habe es dann einfach gemacht. Dann haben wir auch direkt nach dem Studium die Agentur während Zivildienst von mir schon gegründet und hatten dann eben plötzlich 48 Mitarbeiter nach 18 Monaten.
Das war gemeinsam mit deinem Bruder.
Genau, mit meinem Bruder. Also mein Bruder, deswegen auch Sommer und Sommer. Entschuldigung. Und das war dann auch einfach machen, ausprobieren und den Weg gehen, ohne jetzt zu überlegen, was könnte passieren, etc. So, und beim Buch, du hast gerade gefragt, wie kam es zu der Idee für das Buch? Die entstand jetzt nicht über Nacht. So ein Buch haut man mal nicht so eben raus. Da erzähle ich auch mal die Geschichte dazu. Also ich habe, wie du richtig sagst, die Ehre gehabt, eben an der Berlin School of Creative Leadership mein Executive MBA zu machen in Creative Leadership. Das ist übrigens die Schule von, also die Idee der Schule kommt von Michael Conrad. Das ist der ehemalige Chief Creative von Leo Burnett. Vielleicht einige die Agentur kennen werden. Der hat die Schule gegründet, um aus Kreativen, also guten Kreativen, gute kreative Führungskräfte zu machen. Also man ist ein ganz toller Studiengang, den man dann halt, man ist dann jeweils dreimal zwei Wochen in Berlin irgendwie in einem Block, dann auch in den USA zwei Wochen in Asien und ist halt viel unterwegs, lernt viele sehr, sehr spannende Menschen, sehr inspirierende Menschen kennen. Mhm. Und da muss man eben auch eine Abschlussarbeit schreiben. Und ich hatte zunächst vor, meine Masterarbeit rund um die Kultur und die Prinzipien von Kreativunternehmen zu schreiben, also herauszufinden, was machen eigentlich Agenturen, Filmproduktionen, Kreativfirmen, Architekturbüros anders, die über lange Zeit hinweg kreative Höchstleistungen vollbringen und auch Awards gewinnen. Habe ich dann vorgestellt, das fand jetzt der Professor nicht so spannend. Und dann hat er mir gesagt, ich schicke dir jetzt mal ein Video, das schaust du dir mal bis morgen an. Mal gucken, ob dich das inspiriert. So zumindest ist meine Erinnerung. Und das ist ja doch schon länger her, das war 2012. Und zwar war das Video von Sir Ken Robinson. Kennst du das? Do Schools Kill Creativity?
Nein, habe ich mir noch nicht angeschaut. Aber ist jetzt gleich auf der Liste drauf.
Also das ist einer der meistgesehensten TED-Talks. Sir Ken Robinson lebt leider nicht mehr, ist auch zum Ritter geschlagen worden, meines Wissens nach. Und da geht es eben drum, unheimlich gut auch und witzig rübergebracht, warum und wie Schule eben wirklich Kreativität killt, wie er so extrem sagt. Ne? Und ich habe sofort verstanden, was er damit sagen wollte, mein Professor, und bin dann am nächsten Morgen zurückgekommen und habe gesagt, okay, pass mal auf, meine Forschungsfrage ist jetzt, wie kann Kreativität beim Lernen, im schulischen Lernen gefördert werden und nicht Konventionen und Konformismus. Und was kann Schule von Kreativindustrie lernen? Das heißt wirklich zu gucken, was muss passieren, damit eine Schule, wie du eben vorgelesen hast, auf Ideen bringt und eben nicht unterdrückt oder Kreativität killt, wie Ken Robinson das gesagt hat. Und spannend dann eben die Frage, was machen denn Agenturen, Kreativindustrie, letztendlich an Prinzipien, Methoden, was wird da gemacht und was kann Schule davon lernen? Und ich bin dann mit dieser Frage losgezogen. Immer, hatte ja vorhin erzählt, wir waren in verschiedenen Ländern, haben da auch tolle Unternehmer und Unternehmen besucht und haben mir dann viele Menschen gesucht und einfach immer wieder gefragt, Mensch, hast du kurz Zeit? Was würdest du denn eigentlich machen, wenn du Schule auf den Kopf stellen könntest, wenn alles anders sein kann, mit dem Ziel, dass die Zukunftskompetenz Kreativität gefördert wird, damit quasi aus der Schule schon Kreative hervorgehen und in der Schule vor allem auch nicht Selbstbewusstsein, Kreativität unterdrückt wird, eben durch Noten etc. Mhm. Und das war wirklich absolut bewegend, wie sich die Menschen auch Zeit genommen haben. Also jetzt, um ein paar Namen zu nennen, auch ganz toll das Gespräch mit Matt Goldman und René Rolleri, das sind die zwei der sechs Gründer von der Blue Man Group, die man ja kennt, dieses Musical, was groß geworden ist, was dann überall in der Welt aufgeführt wurde mit diesen drei blauen Männern da. Ne? Mhm. Und die haben eben auch eine eigene Schule in New York auf die Beine gestellt, die quasi nach den Prinzipien dieser Musical-Welt, dieser Fantasie aufgestellt ist. Oder dann auch Agenturchefs von letztendlich DDB Needham, Keith Reinhardt, ehemaliger Chairman und so weiter. Also ganz viele Persönlichkeiten, die sich viel Zeit und vor allem auch Leidenschaft genommen haben und die dann eben nachher Teil meiner Masterarbeit waren, neben einer Studie, die gemacht wurde, auch mit Kriterien, die Kreativität fördern und Kreativität unterdrücken, die von Schülern und Schülerinnen entwickelt wurden. Das heißt, ich bin dann habe meinen Deutschlehrer angerufen, meinen ehemaligen, habe gesagt, ich brauche eine Schulklasse, hast du Zeit? Und dann haben wir zusammen Kriterien erarbeitet, die haben die Kriterien erarbeitet, mir die dann mit auf den Weg gegeben, jeweils 10 Stück. Und die habe ich dann ranken lassen. Also das heißt, was denken Menschen, was ist am meisten kreativitätsfördernd, was ist am meisten unterdrückend.
In der Schule jetzt.
Genau, in der Schule, ja. Beim Unterricht. So. Mhm. Diese Studie haben wir damals durchgeführt, 2012. Die haben wir jetzt auch nochmal 2023 durchgeführt. Kann man auf der Website bei uns einsehen, auf classroomthinktank.com. Sehr spannend, wie da der Unterschied ist, vor allem auch dahingehend, dass ich damals, 2012, die Umfrage gemacht habe unter lauter, in Anführungsstrich, alten Leuten, die in meinem Netzwerk sind. Und die 2023er Umfrage von ausschließlich in der Gen Z, also in der Generation Z, ja, durchgeführt wurde von einer Agentur, die sich auf Gen Z fokussiert hat, was aber nicht groß unterschiedlich war im Ranking. Also die sind recht gleich.
Darf ich nur kurz fragen, um es fürs Verständnis, es gibt das Kapitel 1, die große Herausforderung. Und das war eine dieser Sachen, die ich zum Beispiel für mich mal rausgesucht habe, bevor ich heuer wieder den Unterricht begonnen habe, gerade um zu reflektieren. Dort steht, hat eigentlich schon mal jemand die Schüler gefragt und wie sind diese Kriterien einzuordnen? Sind das diese Kriterien, die sozusagen dort erarbeitet wurden?
So ist es. Das sind genau die Kriterien.
Okay.
Und jetzt um mal, ich nehme jetzt mal kurz Zahlen raus, die aktuellen Zahlen von der 2023er Studie, um Fakten reinzubringen. Also es ist zum Beispiel so, dass 72% der Befragten sagen, dass sie vorgegebene Lösungen abliefern müssen und deswegen eben Kreativität unterdrückt wird. Das heißt, vorgegeben, bessere Note, ne? Das wissen wir ja alle. 60% auf Platz 2 sagen, sie haben Angst vor Fehlern und müssen alles richtig machen. Deswegen gehen sie auch kein Risiko ein. Ja, gehen wir mal in das Positive, die zwei obersten. 72% sagen, sie brauchen mehr Zeit für kreatives Denken und kreative Projekte. Und auf Platz 2, 57% sagen, sie hätten gerne Unterstützung des gemeinsamen Lernens eben und Erlösens von Aufgaben. Also nicht, ich mache meine eigenen, damit ich bessere Note, dann bin ich im Wettbewerb, sondern ich möchte gerne gemeinsam was im Team machen, nur um ein paar Beispiele rauszuziehen.
Ne? Bis zu welcher Altersgruppe hat diese Befragung stattgefunden?
Das ist jetzt, wie gesagt, Generation Z. Das sind 4.424 Probandinnen immerhin, im Alter von 14 bis 26 Jahren.
Also doch schon auch ins Erwachsenenalter rein. Also ja, ich frage das deshalb, weil eine der großen Fragen für mich, die ich ja gerne besprechen wollte mit dir, ist, wenn Schule auf Ideen bringt, inwiefern das auch sozusagen für die weiterführenden Ausbildungszweige dann relevant ist. Und das ist doch sehr spannend, dass das sozusagen so ein schöner Querschnitt ist. Also die, ich fast schon bei uns würde ich sagen, Unterstufe bis Abschluss MBA, muss man fast sagen.
Ja, genau. Also das ist auch interessant, wie die durchgeführt wurde. Das ist eine ziemlich spektakuläre Methode von dieser Play the Hype heißen die. Da war ich Beirat auch 4 Jahre. Das ist eine Umfrage, die wurde innerhalb von 48 Stunden durchgeführt über eine WhatsApp-Gruppe. Und dann hatten wir halt 4.400 Leute.
Ich glaube, das ist dann Teil wieder von Gen Z. Das heißt, ja, die Art der Fragemethoden
also
hat sich verändert.
Ne? So. Und jetzt fragst du ja, wie, das ist ja jetzt alles die Masterarbeit, aber wie ist daraus ein Buch entstanden? Das hat mich so ein bisschen überrollt. Und zwar war es dann so, ich hatte dann wirklich die einmalige Chance, auf den Cannes Lions Festivals, wer die kennt, das ist also Cannes Lions, ist einmal im Jahr, ist eben so das große, ja, so der Oscar der Werbeindustrie, die verliehen wird seit, glaube ich, über 66 Jahre oder sowas, kann es sein, letztes Jahr oder 67 schon, weiß es nicht. Und da durfte ich eben mit der Berlin School einen Workshop machen, wo dann insgesamt 80 Creative Leader mit mir zusammen Ideen entwickelt haben. Es war ganz toll, wirklich. Mhm. Da auch viele kennengelernt. Und da habe ich dann den Fehler gemacht, dann rauszuposaunen, ja, da kommt dann irgendwann auch ein Buch. Und das stand dann danach in dem Blog. Und dann, ja, da musste ich halt liefern. Das heißt, da gab es kein Zurück mehr. Und es hat dann aber noch 8 Jahre gedauert, bis das Buch fertig war. Bis zur Pandemie, da hatte ich dann Zeit.
Ja.
Und da muss man auch noch erwähnen, dass es nicht dazu gekommen wäre, wenn nicht ausgewählte Personen da auch wirklich mit Leidenschaft auch ehrenamtlich dabei gewesen wären. Also es gibt den Bruno Bertani, das ist ein unfassbar guter Designer aus Sao Paulo, der war auch Studienkollege bei der Berlin School, der da das Design gemacht hat, was ja wirklich außergewöhnlich schön geworden ist. Das ist auch, glaube ich, was das Buch wertvoll macht, ist eben auch die Optik.
Ich kann das bestätigen. Das Buch hat ein schönes Layout, das für mich, du musst viel Text verarbeiten, das ist mal große Sache. Aber euer, den Wert, den ihr auf auch auf schöne Fotos, auf unterschiedliche Typografie, auf einfach große Aussagen, das macht es irgendwie frisch und angenehm zu lesen. Und es ist wirklich, ich kann das nur jedem Hörer und jeder Hörerin sagen, es ist wie ein Nachschlagewerk, das man am Schreibtisch liegen haben kann. Und wenn einem das Thema Ausbildung im eigenen Kontext basiert, kann man reingehen und soll sich's anschauen. Es ist wahrscheinlich kein Buch, das man von Anfang bis Ende fertig lesen kann, aber es lädt immer wieder zum Schmökern ein und das finde ich für mich so wertvoll in meiner Arbeit. Ja, weil so Lernteile auch, man kann sie sich klein und strukturiert zusammensuchen, die man benötigt. So ist mir mit deinem Buch gegangen.
Ja, du hast da durchschaut, was wir uns auch konzeptionell überlegt hatten von der Konzeption des Buches, weil es ist in der Tat so ein bisschen wie ein Journal, wie eine Magazin gestaltet, auch mit großen Bildern, und ich kann in der Tat auch sagen, ich gehe jetzt dahin, ich gehe dahin, mache einen gelben Zettel rein, also viele der Leserinnen von mir, da sehe ich auch, dass da irgendwie 40 bunte Zettel drin sind oder sowas. Also es ist genauso konzeptioniert worden, weil es soll kein Werk sein, was man einmal durchliest, sondern eher was man wieder hervorzieht und sagt, Mensch, da war doch was, das möchte ich jetzt auch mal ausprobieren, etc. Also es ist schön, dass das bei dir auch so rübergekommen ist. Also danke auf jeden Fall an Bruno. Dann gab es noch zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten. Eine Dame, ist auch eine interessante Geschichte, kennengelernt über Facebook. Die hat den Workshop mitverfolgt auf Cannes, bei den Cannes Lions, und hat gesagt, du, toll, dein Projekt, kann ich irgendwie helfen? Und da habe ich gesagt, du, mein erstes Werk ist in Englisch, würdest du das Lektur lesen? Ich meine, Entschuldigung, es waren fast 400 Seiten. Ne? Klar, schick mal rüber, ich mache das. Lektur gelesen, umsonst, ja, hat zwar auch 2 Monate gedauert, aber wow. Wahnsinn, also auch eine professionelle Art Teacher aus Kanada, aus Ottawa. Und dann hat noch ein Copywriter am Schluss drüber gelesen, die Sarah McGill, die war damals bei BBH in London, hat tolle Headlines geschrieben. Also Menschen, die ohne die wäre das jetzt nicht so cool geworden, sondern eher so ein, ja, schnell mal durchgezogen. Und dann hatte ich die vielen 100, also es sind ja insgesamt 100 Personen, deswegen heißt es ja auch 100 kreative Denken, Lernen neu, vor denen ich mich immer noch verbeugen muss. Also deswegen kann man auch sagen, es ist eigentlich nicht mein Buch, sondern es ist unser Buch. Also es ist ein Buch der Initiative Classroom Think Tank, die sich auch inzwischen manchmal trifft. Also es gibt gerade 4, 5, 6 Leute, wo wir uns jetzt schon regelmäßig auch immer wieder sehen. Und die sich auch nächstes Jahr, dann kommen wir noch am Ende ja dazu, eben auf einem großen Festival dann treffen werden. Also es wird tatsächlich nächstes Jahr ein Festival zu dem Buch geben. Ist dann sehr groß.
Das Futuromundo, über das wir noch sprechen werden.
Richtig, das wollte ich jetzt noch nicht verraten, aber das Futuromundo Edu ist quasi...
Sorry, da habe ich es vorweggenommen.
Ja, so. Aber wir wollen ja deine Chronologie der Ereignisse nicht durchkreuzen, aber ist ja immer ganz interessant im Podcast, wenn man sich nicht ganz so an die Agenda hält. Ne?
Ich habe gerade, weil du gesagt hast, dann hat mir der geholfen und diejenige hat mir geholfen, das hat mich irgendwie jetzt nochmal dazu animiert, mir die, wie kann kreatives Denken gefördert werden, die Kriterien anschauen. Das ist die Gemeinschaft dazu animieren, sich an einer Problemlösung zu beteiligen. In dem Fall wäre sozusagen die Problemlösung, dieses Werk sozusagen fertigzustellen, und du hast es geschafft, viele Kreative dazu zu animieren, hier einen Beitrag zu leisten, sodass es ein schönes Gemeinschaftswerk geworden ist.
Das kann man so sagen, ja, das kann man echt so sagen. Also es ist, deswegen sage ich auch immer, im Prinzip ist es eigentlich falsch, dass da oben mein Name drüber steht, weil ich habe jetzt vielleicht gerade mal irgendwie so 80 Seiten davon geschrieben oder 100. Ne? Klar, dieses Zusammentragen ist auch, aber es ist eigentlich eher eine Herausgeberschaft, ne? Und das Buch soll eigentlich eine Bühne sein für die Menschen, die vor allem dann auch eins tun, weil das ist nochmal wichtig hervorzuheben beim Buch. Wir haben ja eben viel über die Kreativindustrie gesprochen, aber es ist so, dass die Hälfte des Buches auch aus Menschen besteht, die heute schon zeigen, dass Bildung anders geht. Also da sind ja dann, ich habe dann in der zweiten Hälfte der Interviewphase auch dann gesagt, so jetzt, wenn ich ein Buch mache, muss ich aber zu Menschen gehen, die zeigen und Mut machen, dass es einfach schon funktioniert. Also nicht, dass man sagen kann, ja, das ist ja die Kreativindustrie und kann man ja nicht so übertragen. Nee, da sind 9 Schulen hinten drin, da sind Menschen drin, also auch Persönlichkeiten, die machen einfach den Wandel, treiben den voran und die ermutigen, es auch zu tun. Und darum geht es auch eigentlich, das ist die Grundtonalität dieser Initiative, wenn ich es mal so nennen darf. Mhm. Lies das Buch, nimm es in die Hand, probier was aus, mach eine eigene Ergänzung dazu, mach es anders, teile es mit uns und ermutige andere, es auch zu verändern. Im Kleinen, also deine Art, wie du lehrst oder lernst, einfach weiterzuentwickeln. Darum geht's.
Schön, dass du das jetzt genannt hast, was für Inhalte drinnen sind, weil da wollte ich noch ein bisschen drauf dazukommen, damit die Hörer und Hörerinnen auch irgendwie eine Verbindung herstellen können, warum das Buch für sie interessant sein kann. Ich wiederhole das nochmal, was ich zuerst gesagt habe. Ich habe es dann, unabhängig davon, dass ich es generell mir Kapitel durchgelesen habe, und ich bin selber noch nicht ganz durch, dieses Kapitel mit den Schulen ist spannend, weil man so viele Benchmarks findet, wo man sozusagen unterschiedlichste Herangehensweisen mit diesem einen Ziel, Kreativität, zu fördern findet. Mir hat zum Beispiel eben geholfen, weil wir ja auch unterrichten. Ich habe mir eben dieses Kapitel mit den Herausforderungen, mit den Kriterien, wie kann man Kreativität fördern, zum Beispiel rausgeholt, um meinen Unterricht nochmal zu reflektieren. Es sind auch viele spannende Kapitel drinnen. Also es geht um Lernmethoden, du redest über die Noten, dieses Thema Rahmen geben für etwas Neues, eben auch diese Herausforderungen zu nennen. Also warum ist das wichtig, steht auch drinnen. Die Rollenverteilung fand ich auch spannend. Wie ist die Rollenverteilung Eltern und Lehrer, respektive dann wahrscheinlich Schüler? Wenn du dir ein Kapitel aussuchen könntest, wo du sagst, es sind jetzt wirklich viele, aber was würdest du sagen, wenn du nur eins aussuchen könntest, was wäre für dich sozusagen das Herzenskapitel, das du jedem empfehlen würdest zu lesen? Gibt es so ein Kapitel? Ich hoffe ja.
Jein, aber also ich hätte jetzt spontan aus dem Bauch heraus hätte ich empfohlen, eben das Kapitel 9 über die Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben. Mhm. Die könnte man inzwischen, also ich habe inzwischen so viele andere kennengelernt, da könnte man wahrscheinlich noch irgendwie 20, 30 dranhängen. Wir werden übrigens auch im nächsten Jahr bei der Futurum und Endo, über die wir sprechen, werden wir auch einen Vortrag haben, der eine kleine Weltreise macht um genau solche Schulen. Das ist die Rahel Schopp aus der Schweiz und die Kati Aal. Die werden genau solche Schulen dort vorstellen. Also, und hier ist es in diesem Kapitel eben so, dass diese Schulen einfach Mut machen, sehr, sehr unterschiedliche Ansätze drin sind und aber immer wieder auch zeigen, gut, bei einer, die aus Skandinavien, die ist es in sehr großen Stil architektonisch verändert, aber im Zweifel auch zeigen, nee, du musst jetzt nicht darauf warten, dass das System sich verändert, sondern du kannst in deinem Ökosystem, in deiner Lerngemeinschaft schon viel bewegen, wenn du einfach sagst, ich gehe kleine Schritte und verändere was. Und deswegen empfehle ich jetzt Kapitel 9, weil man da halt einfach dann wirklich sieht, aha, läuft. Warum denn nicht auch hier? Hm?
Ich find's nur schön, weil das, also diese Aussage finde ich sehr inspirierend, weil gerade viele, wenn man bei uns über Schule spricht, so ist zumindest mein Eindruck, wird es immer sehr schnell sehr politisch. Und man hat dann, entsteht immer dieses große Bild, dass alles sehr komplex ist und sehr schwierig und so viele Zusammenhänge. Und ich finde, diese Motivation zu finden, diese kleinen Schritte und die kleinen Interventionen bei sich selber planen zu können, da kann dann aus dem Kleinen was Großes passieren. Also für mich hat es fast schon diesen Domino-Effekt.
Ja, es ist also, man muss trotzdem natürlich sagen, ja, es stimmt. Schule ist im System, hat auch den Auftrag, den Bildungsauftrag. Deswegen ist es jetzt mal so leicht gesagt, aber es geht eben darum, dass man in dem eigenen Lernumfeld schon viel mehr verändern kann, als man denkt. Oft man jetzt, also Schulleitender, Lehrender, auch vor allem auch Lernende, eben um Wirkung zu entfalten, die groß bewirken kann. Ich habe jetzt also ein Erlebnis gehabt, jetzt vor 3 Wochen, da hatte ich eine Fortbildung in einer kleinen Grundschule, eine ganz kleine Grundschule in Strausberg, oben in Brandenburg in Deutschland. Das war ein Workshop mit 18 Kolleginnen und da ging es eben darum, was verändern wir hier, um Kreativität zu fördern in unserer Schule. Und da war eine Idee, die ist so klein, wie aber auch wirkungsvoll. Und zwar geht es einfach darum, das Symbol, das Kulturelement High Five bei Fehlern. Finde ich grandios.
High Five bei Fehlern, ah, ja.
Finde ich super. Da hab den Zettel gesehen und gesagt, boah, ist das genial. Und dann haben das, allein in dieser Session wurde das 4-mal praktiziert. Ja, da hat jemand irgendwie sich versprochen oder sowas, ging der andere auf den nächsten zu und hat gesagt, hey, High Five, da können wir was draus lernen. Finde ich super.
Ja, das spricht mich, das löst bei mir eine emotionale Reaktion aus und nicht nur so eine rationale, ja, das kann man, weil dann wird bestätigt, ja, super.
Ist jetzt nicht weltbewegend, aber hey, ja, es ist ein kleiner Anfall, um halt wirklich auch Lernkultur sichtbar zu verändern, so wie zum Beispiel, so ein Symbol, wie was man zum Beispiel von der Kreativagentur Jugend von Mathe lernen kann, sind halt kleine Kultursymbole, ja, die eingesetzt werden, um irgendwie Verhaltensweisen auch sichtbar zu machen. Und das ist eine Verhaltensweise, die könnte im Kleinen dann einfach ein kleines Umparken im Kopf erzielen. Ne? Mhm. Also, finde ich ein tolles Beispiel.
Wir haben es jetzt schon länger versprochen, die Futuro Mondo. Du hast ja gesagt, dass dein Buch ist ja noch, es ist jetzt viel mehr entstanden. Das heißt, das Buch war so meine Zeit, eine Positionsaufnahme, und das hat Bewegung gebracht. Und eine dieser Bewegungen, die es ausgelöst hat, ist jetzt Futuro Mondo, die nächstes Jahr, ich glaube, in Stuttgart stattfindet im Juli.
Genau.
Also Futuro Mondo, damit ich es richtig ausspreche. High Futuro, Five übrigens.
Ja, genau, richtig, High Five. Geschlagen ein. Also Futuro Mundo ist eine Multikonferenz mit vier Festivals, die sich unterschiedlichsten Themen widmen, also Zukunftsthemen, die wichtig sind für unserer Meinung nach eben für Veränderung und Weiterentwicklung und auch Chance Zukunft. Und zwar haben wir da eben Themen wie, das ist eine Konferenz, die heißt Futuro Mundo Foresight, die wird kuratiert von Fraunhofer, da geht es um die Zukunft der Stadt, also wie entwickelt sich Stadt im urbanen Raum, was für Geschäftsfelder entstehen dadurch Innovationen, was kann da passieren, wie kann die Stadt auch besser sich lebenswerter werden. Dann haben wir die Futuro Mundo Inno, da geht es im Allgemeinen um Transformation und Innovationen, generell Methoden oder aber auch im Prinzip halt Tech-Innovationen. Dann gibt es ein Startup, Futuro Mundo Startup. Das sind Gründer zwischen 16 und 25, also Gen Z und Gen Alpha. Das heißt wirklich richtige Junggründer, die sich da treffen, voneinander lernen, auch von anderen lernen. Und dann gibt es eben das Festival zum Buch, die Futuro Mundo Edu, die in diesem ersten Jahr auch auf Kreativitätsförderung fokussiert ist. Und das Besondere an diesen vier Festivals zusammen ist, wir gehen alle auf die vier Festivals, jeder geht überall wo rein, wo er Spaß hat. Und wenn er das richtige Ticket hat, geht er abends noch auf ein 50.000 Leute Open-Air-Festival in Stuttgart und kann sich da Contra K, Bosse oder Joy Dennerlane angucken. Das heißt, ich kann mir quasi tagsüber Quantum Computing angucken und abends habe ich Open-Air. Das heißt, das ist so ein Format, was ich so auch nicht so oft gesehen habe. Und wenn wir jetzt aber auf die Bildungskonferenz noch eingehen, das sind jetzt schon fast 60 Referenten aus drei Kontinenten und davon sind auch 20 Co-Autoren da eben aus dem Buch, wenn Schule auf Ideen bringt. Auch Pamela Bernhard aus Cambridge, Patrick Newell aus Tokio, dann Christoph Fenivesi aus Finnland oder Philippe Longchamp, Lehrer des Jahres aus Schweden. Also wirklich sehr, sehr spannende Persönlichkeiten und zwei ganz außergewöhnliche noch, die jetzt nicht im Buch waren, aber die ich hervorheben möchte, sind noch der Dr. Manfred Hückel, das ist auch nachher mein Buchtipp, wird kommen. Das ist der ehemalige Chief Commercial Officer von Red Bull. Und der ist Schulleiter inzwischen.
Das habe ich nicht verstanden.
Der ist Schulleiter.
Schulleiter, okay.
Ja. Das, mehr verrate ich nicht, weil da wird man dann gleich gucken wollen. Ich sage jetzt schon mal, ich spoilere schon mal meinen Buchtipp. Der hat nämlich das Buch geschrieben, letztendlich Leuchttürme der Bildung, Anleitung zu einer Schulrevolution. Wirklich sehr, sehr kurzweilig, super witzig geschrieben, kann ich jedem empfehlen. Dr. Manfred Hückel ist in Österreich auch in einem Verlag erhältlich. Ich habe es in einem Wochenende durchgelesen, ist fantastisch.
Schön. Also
wirklich großartig. Und dann noch sensationell, das ist auch mein letzter Werbeblock fürs Festival, ist David Shingi Shing, das ist der ehemalige Futurist und heute Digital Prophet, der war bei AOL Zukunftsambassador. Und er kommt mit seiner 8-jährigen Tochter, um über die Zukunft der Schule eine Vision aufzuzeigen. Also quasi ein Digital Prophet aus den USA, der sich dann mit seiner eigenen Tochter auf die Bühne stellt und quasi aufzeigt, wie er die Zukunft der Schule sieht, wenn sie Kreativität fördert. Also das wird ziemlich verrückt, auch extrem unkonventionell. Und ja, also das wird, glaube ich, ein tolles Festival, vor allem, weil es halt auch Leute zusammenbringt aus Schulen, die es schon machen, die auch um die Ecke in Stuttgart liegen, aber auch großen Denkern und Politik wird da sein und Kreativindustrie, auch die Dörte Spengler-Ahrens von Jung van Matt ist da, der Michael Trautmann ist da von Think, also ganz, ganz großartig. Es lohnt sich da, sich das genauer anzugucken. Futuro Mundo. Wir werden Spaß haben, vor allem, glaube ich.
Wie viele Tage muss man sich Zeit nehmen, um es zu verinnerlichen?
Also man kann Tickets haben. Man kann also auch sagen, ich komme nur Donnerstag, den 3. Juli. Ich kann aber auch sagen, ich bin vom 3. bis 5. Juli da und mache Druckbetankung von allen Festivals und bin am 5. dann halt auch noch volles Rohr auf dem Musikfestival. Das kann man auch machen. Dann ist man zwar wahrscheinlich durch, aber wenn jemand Austin überlebt, dann kann er unser kleines Festival auch überleben. Also es wird, glaube ich, einfach viel Spaß sein und viel Inspiration und vor allem auch sehr, sehr spannendes Zusammensein von Menschen, die so normalerweise sich gar nicht treffen würden. Ich glaube, das wird sehr inspirierend.
Einen Punkt haben wir noch, den wir kurz ansprechen wollten, weil ich es doch recht spannend fand und wir jetzt einfach etwas länger machen, als wir normalerweise geplant haben. Ich muss mich sowieso schon zusammenreißen, weil es gibt so viele Fragen, so viele Sachen. Zwischendrin kann ich nur jedem mal empfehlen, wirklich das Buch zu lesen, sich zu kaufen. Es ist wieder mal ein schönes haptisches Erlebnis, ein visuelles Erlebnis und inhaltlich sowieso. Aber ich hätte gern noch einfach ein paar Worte von dir gehört zu deiner Initiative Classroom Think Tank. Ich glaube, das ist ganz eine neue Initiative. Worüber handelt es sich da?
Ja, es beantwortet auch eine Frage, die du eigentlich noch stellen wolltest. Und zwar hattest du noch vor, darüber zu diskutieren, wie kann man eigentlich derartige Methoden aus der Schule auch aufs universitäre Umfeld übertragen?
Und dann machen wir das gleich damit.
Das ist nämlich, das beantwortet es selber. Und zwar ist es so, dass die Initiative Classroom Think Tank ist jetzt quasi Ambassador für Kreativitätsförderung in Schulen. Also das machen wir ja schon seit 2014, dass wir wirklich halt missionieren für das Thema Kreativität in Schule. Auch durch das Buch ja sind ja jetzt schon 3000 Bücher verkauft worden, halt eben auch wirklich dieses Thema sensibilisieren und auch aktivieren wollen, eben vor allem bei den Zielgruppen der Schulleitenden, der Lehrenden. Und jetzt wirklich erstmalig dann auch eine eigene Methode, die im Buch oder über das Buch entdeckt wurde, und zwar die Methode My Machine, die im Kapitel 10 ist, die werden wir jetzt in Deutschland einführen und auch implementieren mit diesem Verein. Also es ist jetzt ein Verein gegründet worden, ein gemeinnütziger Verein, der Initiative Classroom Think Tank e.V. Und der wird jetzt ab übermorgen, nee, morgen geht's los. Morgen ist der Kickoff in Stuttgart mit den ersten drei Institutionen. Die werden My Machine auf die Straße bringen. Und jetzt erkläre ich dir, was My Machine ist.
Also, das musst du unbedingt machen, weil das war eines der Projekte, die bei deinem Vortrag, ich weiß es von Markus und von mir, das war fantastisch. Und ja, das schlägt sozusagen über diese Grenzen drüber.
Das ist Wahnsinn. Also es muss ja nicht mehr rein, wenn ich den Vortrag in den Film, habe ich immer feuchte Augen. Also My Machine ist eine, wenn man so schön sagt, interdisziplinäre und generationsübergreifende Lernmethode, die in Belgien entwickelt wurde von dem Ingenieur Piet Grémont-Pré, ein ganz großartiger Mensch. Das Projekt ermöglicht es, Grundschulkindern ihre eigene Traummaschinen zu erfinden. Und dabei ist alles erlaubt. Jede Idee kann nicht verrückt genug sein. Und niemand darf diesen Erfindern reinreden. Niemand. Wenn jemand sagt, ja, ich möchte aber eine Maschine haben, die das Problem löst, dass ich immer oben schlafen oder unten schlafen muss in meinem Hochbett und meine Schwester kann immer oben schlafen und das ist ein Problem für dieses Kind, dann muss man dafür halt eine Maschine bauen. So, und dann gibt es dieses eine Maschine, die besteht aus zwei Elementen, die kann man hoch und runter fahren. So, und jetzt ist es so, diese Erfindung wird jetzt vorgetragen von diesem Kunden, also dem Grundschulkind. Und jetzt gehen diese Erfindungen, werden jetzt in Zusammenarbeit mit technischen Gymnasien, werden die jetzt und Universitäten werden die entwickelt. Und zwar die Universität, die plant das Ganze technisch. Da ist jetzt in Stuttgart die Raumfahrtfakultät und die Ingenieursfakultät am Start ab morgen. Das ist total geil. Und ein technisches Gymnasium, die Max-Eid-Schule, wird dann die Prototypen bauen. Und die Galileo-Grundschule liefert quasi die Erfinder. Und diese drei Gruppen werden über 6-7 Monate zusammen diese Maschinen, diese Traummaschinen erfinden, entwickeln, prototypisieren und auch bauen. Und dann beim Futuromundo Festival werden 4 Maschinen vorgeführt. Das heißt, die große Premiere ist dann eben auf dem Futuromundo Edu Festival. Am 4. Juli werden die ersten Maschinen vor Ort stehen und dann auch bestaunt werden können, wenn die ganzen Erfinder halt schnell genug sich einigen etc. Aber bis dato ging das auch in einer derartigen Zeit. Also es ist 6 Monate, ist normal. Wir haben ja noch ein bisschen mehr. Und wir werden dann eben mit dieser Initiative nach diesem POC, wie man so schön sagt, Proof of Concept, werden wir dann auch diese Methode breiter verfügbar machen und eben mit Förderern auch ermöglichen, dass noch mehr Schulen und Sekundarschulen und Universitäten gemeinsam derartige Dream Machines bauen, um eben auch Kindern zu ermöglichen, dass sie einfach richtig Mut und Spaß haben, Ideen zu entwickeln, an die normalerweise wahrscheinlich keiner glaubt, wenn sie es so erzählen. Wenn die eben sagen, ja, ich brauche eine Jump-to-the-Moon-Maschine oder eine Gespensterfahr-Jagdmaschine unter meinem Bett oder so, dann ist das natürlich erstmal was, wo man nicht so viel Gehör findet. Und hier ist eben ein Forum geboten, wo wir dann sagen, ja, wenn du das so für wichtig hältst, das Problem, dann müssen wir da eine Maschine bauen.
Zum Verständnis, weil das fand ich so gut, im Grunde schließt man drei unterschiedlichste, sagen wir, Schul- oder Ausbildungstypologien zusammen, die an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Und wahrscheinlich lässt man ihnen dann auch den Raum, mit diesem Projekt kreativ umzugehen. Das heißt, nur für mich nochmal zum Verständnis, weil mir war es jetzt nicht klar, wie die miteinander zusammenhängen. Die Jüngsten erträumen die Maschine und zeichnen wahrscheinlich etwas, also machen ein Artefakt, eine Zeichnung. Wie ist es dann? Springt es dann auf das Universitätsniveau und die zeichnen oder machen dann quasi ein technisches Konzept oder springt es zuerst auf die nächsthöhere Ausbildungsstufe, die dann einen groben Prototyp bauen und dann auf den universitären, also Hightech-Level, Universität, die dann wirklich das nochmal verfeinern. Das war so die Botschaft, die ich damals bei deiner Präsentation rausgehört habe. Oder ist die Verbindung anders?
Also es ist so, das Zusammenspiel. Es ist sowieso so, also nochmal, die Grundschulkinder liefern eben die Ideen, mhm. ne? Die Ideation. Hochschulstudenten entwickeln das Umsetzungskonzept, Design. Okay. Und Sekundarschüler aus technischen und beruflichen Schulen realisieren einen Prototyp, Making. Mhm. Ja, das heißt Ideation, Design, Making. Das Wichtige ist aber, die Kinder sind natürlich die ganze Zeit quasi die Kunden. Das heißt, sie sind die ganze Zeit dabei. Und du kannst dir vorstellen, wie das ist, wenn so ein Achtjähriger dann plötzlich in der Uni ist. Oh, hey, da. Und dann ist er plötzlich da vor Ort und dann arbeiten die arbeiten zusammen. Das ist nicht so, dass die übergeben, sondern die müssen die ganze Zeit kollaborativ arbeiten. Und das ist ja der Kern auch die Stärkung besteht da darin, dass man sagt, hey, wir müssen kollaborativ arbeiten. Wir müssen unsere Talente unterschiedlich einsetzen. Wir müssen durchhalten, weil es ist halt nicht von heute auf morgen umgesetzt. Und das lernen eben auch die Kinder schon sehr früh, dass sowas halt wirklich nur in der Gemeinschaft geht. Und was eben die Initiative Classroom Think Tank jetzt auch mit einem Koordinator macht, und das ist ja das, was wir mit einbringen, also wir haben eine Person, die begleitet den gesamten Prozess, ja, die koordiniert den auch, bringt die Leute wieder zusammen, guckt, dass es termingerecht ist, organisiert irgendwas, also das ist auch die Tätigkeit von uns, dass wir quasi dafür sorgen, dass es ein fortlaufender, ich sage jetzt mal, es ist schon so eine Art Design Thinking Prozess, ne, der dann auch entlang dieser Lebenszyklusphase von so einer Maschine dann begleitet wird. Und die Kinder sind aber die ganze Zeit eben mit dabei oder alle sind dabei. Ne? Das heißt, da sind jetzt in dem Fall wahrscheinlich fast 300 Leute, die halt zusammen an so einem Thema arbeiten, natürlich alle in ihren kleinen Bereichen und die dann am Schluss eben diese vier Maschinen auch gemeinsam geboren haben. Und ich glaube, das ist das, was so unfassbare Selbstwirksamkeit auch in den kleinen Menschen erzeugt, dass man halt sowas bewegt. Ja? Das ist so das Berührende auch. Und halt auch sowas Großes bewegen darf, wie so eine Uni, ja, mit meiner Idee. Das ist einfach klasse. Aber ja, es ist so, dass dann die einzelnen Abteilungen natürlich in ihrem Bereich dann auch die Stärken ausleben und die Kinder dann nachher dann quasi halt sagen, nee, das muss schon noch ein bisschen anders aussehen, habe ich mir so und so vorgestellt. Also ich glaube, so Kinder sind auch nicht ganz einfach wie Kunden bei einer Kreativagentur, ne? Mhm. Also und da darf auch keiner reinreden. Aber es ist auch so, dass natürlich diese Kinder auch lernen müssen, ja, wir haben jetzt halt nur die und die Materialien, wir haben nur das und das Budget. Tja, dann muss man das halt so und so umsetzen. Das heißt, man muss auch Pragmatismus erlernen, ne? Mhm. Weil es geht halt nicht alles, weil man halt auch nur ein gewisses Budget hat und so weiter. Timing etc. Aber ich freue mich schon total drauf.
Ehrlich gesagt, ich freue mich auch jetzt drauf. vor allem das zu sehen, vor allem es gibt ja eigene Website auch dazu und da würde ich gerne die Verbindung herstellen. Es ist jetzt sehr viel gefallen und sehr viel von dem, worüber wir geredet haben, gibt es Websites dazu, die wir dann auch alle in den Shownotes angeben werden. Das betrifft das Buch, das betrifft die Futuro Mundo, das betrifft jetzt dieses Projekt My Machine, werden wir alles reingeben. Und leider, ich muss jetzt echt sagen, leider, ich muss jetzt ein Ende setzen, obwohl ich es gar nicht will. Und ich kriege immer wieder das Feedback von Hörerinnen, und da hätte man noch und das hätte man noch können fragen. Ja, und wir diskutieren öfters drüber, ob wir jetzt stundenlange Podcasts machen sollen bei bestimmten Themen.
Wir machen einfach im Futuromundo dann weiter, nicht?
Ja, das können wir tatsächlich machen. Ich finde, da gibt es so viel drüber zu reden, auch was dann Inspiration ist und wo man einfach in der Kürze was mitnehmen kann. Für den Moment, das Schöne, was passiert ist, weil wir ja dramaturgische Grashüpfer sind, wir haben bereits den Buchtipp genannt, die Leuchttürme der Bildung. Der Autor war noch einmal?
Dr. Manfred Hückel.
Dr. Manfred Hückel, werden wir auch einen Link hineingeben zu dem Buch. Und ja, über die Shownotes habe ich schon geredet. Ich komme jetzt zu dem Punkt am Ende, nämlich zu sagen, es war super spannend. Es war zu wenig Zeit. Wir werden mehr Zeit haben mit anderen Themen. Und ich freue mich, dass du dir aber die Zeit genommen hast, mit uns zu reden und über diese wirklich sehr spannenden Projekte, die du betreust und die ich finde uns auch als Kreativbranche oder einfach nur als Menschen, Eltern, was immer wir für Rollen haben, finde ich sehr positiv beeinflusst und inspirierend sein können.
Danke dir, dass du das gefeatured hast, das Thema, also auch unsere Herzensmission. Und ich freue mich über jeden, der nächstes Jahr auch quasi diese Kreativität mitfeiert in Stuttgart am 3. und 4. Juli. Und da werden wir auch, glaube ich, viele Menschen aus dieser Bewegung treffen können und auch diskutieren können. Und ja, lest das Buch. Es ist ja nicht mein Buch, deswegen kann ich Werbung für machen. Und habt vor allem viel Freude an der Kreativität, auch mit den kleinen Menschen, die ihr im eigenen Umfeld habt, aber auch mit den Großen und Großeltern und wie auch immer. Es ist zu spannend, Kreativität, als dass man das Leben so ernst konventionell verbringt. Ne?
Schöner Abschluss.
Wunderbar. Toll, dass ich hier sein durfte. Christian, ich danke dir.